Ich lese uns einen Text aus der Bibel vor, Apostelgeschichte 3, die ersten 10 Verse. Einmal gingen Petrus und Johannes in den Tempel. Es war 3 Uhr, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Am schönen Tor des Tempelhofs saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag ließ er sich dorthin tragen und bettelte die Leute an, die in den Tempel unterwegs waren. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durch das Tor gehen wollten, bat er sie um eine Gabe. Die beiden blickten ihn fest an und Petrus sagte: Sieh uns an. Der Gelähmte tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würden. Aber Petrus sagte: Gold und Silber habe ich nicht. Doch was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Und er fasste den Gelähmten bei der rechten Hand und half ihm auf. Im gleichen Augenblick erstarkten seine Füße und Knöchel. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und ging umher. Er folgte Petrus und Johannes in den Vorhof des Tempels, lief umher und sprang vor Freude und dankte mit lauter Stimme. Das ganze Volk dort sah, wie er umherging und Gott dankte. Sie erkannten ihm den Bettler, der sonst immer am schönen Tor gesessen hatte. Und sie staunten und waren ganz außer sich über das, was mit ihm geschehen war. Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst, dass du uns in deinem Wort begegnen möchtest. Und ich bitte dich jetzt, dass du unsere Gedanken, unsere Sinne auf das konzentrierst, was du uns sagen willst. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist in unserer Mitte bist. Amen. Ja, Tag für Tag. Regelmäßig gingen Johannes, Petrus in den Tempel. Es war ihnen wichtig, am Gebet teilzunehmen. Und jedes Mal huschten sie an diesem Bettler vorbei, an diesem Gelähmten. Wir können später es nachlesen und hören es, dass er schon über 40 Jahre alt war und also von Geburt an krank war. Petrus und Johannes sind beschäftigte Leute gewesen. Die Gemeinde ist ganz frisch entstanden. Pfingsten war vorher. Und es heißt dort, jeden Tag kamen neue zur Gemeinde hinzu. Und es war viele Aufgaben zu erledigen. Es waren immer wieder wichtig, auch die neuen einzuweisen, zu lehren in ihrem Glauben, sie zu ermutigen und sie in die Gemeinschaft mit hineinzunehmen. Alle hatten voll, alle Hände voll zu tun. Und die Gedanken kreisten um diese Menschen. Und auch jetzt war es sicher für Petrus und Johannes wichtig, dass sie diese Auszeit im Tempel hatten, diese Gebetszeit, diese Besinnungszeit, zur Ruhe zu kommen und endlich aufzutanken. Wir haben das auch in dem kleinen Theaterstück am Anfang gesehen. Wir Menschen suchen uns auch immer wieder Minuten der Ruhe, Auszeiten, wo wir auch zur Ruhe kommen aus dem Alltagsgeschäft. Sie hatten diesen Bettler vielleicht schon zigmal gesehen, aber nicht wirklich wahrgenommen. Nicht irgendeine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Er gehörte eben auch zu denen, die wie alle anderen Bettler auch dort immer wieder vor den Toren des Tempels saßen und um Almosen bitten. Das mit den Almosen war ja damals geregelt. Jeder sollte Almosen geben, so wie jeder auch seine Gebetszeiten einhalten sollte und auch die Fastenzeiten. Alles war in dem jüdischen Gottesdienst geregelt und so war eigentlich auch für das Überleben dieser Ärmsten, der Ärmsten, diesen Gelähmten, die anderen Kranken gesichert. Aber es war gerade das überleben. Aber heute scheint ein besonderer Tag gewesen zu sein. Zumindest für den Gelähmten. Aber bevor wir auf dieses große Wunder eingehen, sollten wir uns anschauen, und ich denke, das ist mir wichtig geworden, sind einige Dinge vorher passiert, die auch wichtig sind oder die eigentlich uns ein Lehre sein sollen. Ich habe vier Gedanken. Erstens, sei bereit für eine Unterbrechung in deinem Alltag. Zum ersten Mal nahm Petrus und Johannes diesen Bettler wahr. Sie haben es zugelassen, dass er ihren Alltag, ihren Rhythmus, ihre wichtige Gebetszeit, die ja eigentlich geregelt war, dass sie das unterbrochen haben, dass sie das verschoben haben. Und ich bin mir sicher, dass es nicht jetzt so ein Zufall war, sondern dass es Gottes Fügung war, dass sie auf einmal diesen Blick auf diesen Bettler gerichtet haben, der sie angesprochen hat, der etwas haben wollte für ihn, der es braucht. Und vielleicht haben sie früher immer wieder ein paar Kupfermünzen, ein paar Blechmünzen ihm in den Schoß geschmissen. So war es ja, dazu waren sie ja aufgefordert. Kennen wir auch solche Momente, wo uns auf einmal Situationen, Personen, Menschen so richtig bewusst werden? Die es eigentlich schon lange in meinem Umfeld gibt, aber ich habe sie eigentlich nicht so direkt wahrgenommen. Vielleicht die Nachbarin, die ja jetzt auf einmal in ihrem Alter, alleinstehende Nachbarin jetzt in ihrem Alter immer vergisst, die Mülltonnen rauszustellen und dann nicht aus noch einweist, wohin mit dem Müll. Vielleicht haben wir auch schon eine Bettlerin in der Fußgängerzone gesehen. Und wir denken immer, ja, dieses organisierte Betteln. Aber heute war es bitterkalt. Es war eigentlich nicht angenehm zum Betteln. Es war nicht schön. Braucht die Frau wirklich Hilfe? Oder wir begegnen einem alten Schulkameraden, der immer so fröhlich war, immer so optimistisch war. Und da kommt eine ganz andere Stimmung rüber, ganz andere Worte. Was ist mit ihm passiert? Da passiert etwas im Park mit dieser Kitty. Maria wird das Entenfutter geklaut. Aber sie will's wissen. Sie bleibt dran. Was ist das? Vielleicht nehmen wir auch zum ersten Mal eine Kollegin wahr, die ja darüber klagt, dass ihr Kind krank ist und sie nicht weiß, wie ihr das auf einen Hut kriegen soll. Pflege, Arbeiten. Sie ist völlig überfordert. Kommen dir auch Menschen in den Sinn? Ich denke, das sind Momente, die in der Bibel mit Kairos bezeichnet werden, die das deutlich machen, dass Gott eingreift, dass Gott dir etwas jetzt sagen will. Wir leben Menschen immer in der Kronoszeit, das heißt immer, dass eine Minute nach der anderen, eine Sekunde. Und alles muss getaktet sein. Wir haben Termine. Aber wenn Gott uns auf einmal einen Menschen bewusst macht und irgendeinen Zusammenhang herstellt, dann möchte ich euch Mut machen, auch sagen, ja, mach einen Break. Unterbrech deinen Alltag und lass dich drauf ein. Früher hat meine Frau immer die Telefonate einer Frau aus einem Dorf entgegengenommen. Und das waren dann immer nicht nur minutenlange, sondern ja, Stunden nicht, aber Dreiviertelstunde, Stunde ging es meistens schon, so ein Telefonat. Jetzt bin ich im Homeoffice und jetzt erreichen mich die Telefonate. Und ich habe mich wirklich fragen müssen, ist das mein Job? Jetzt dieser Frau zuzuhören, dieser Frau Impulse zu geben, diese Frau zu trösten, zu ermutigen, meinen Alltag zu unterbrechen. Ich habe mich darauf eingelassen. Ja, ich will auch dieser Frau meine Zeit geben und auch für sie da sein. Das hätte ich vielleicht vor 2 Jahren nicht gemacht. Weil genau da hatte ich so ein Erlebnis, dass Gott mich mal so mein Leben hat Revue passieren lassen. Und ich habe festgestellt, ja, du machst einiges für das Reich Gottes. Damals war ich ja noch gar nicht hier als externer Ältester. Aber du bist so in Gremiumarbeiten eingebunden. Sitzungen, Satzungen ausarbeiten, Regelungen aufstellen, Entscheidungen treffen. Aber was hat das mit den Menschen zu tun? Und 2 Dinge sind mir da wichtig geworden beim Nachsinnen. A, Matthias, es ist deine richtige Aufgabe, weil du bist nicht menschenorientiert, du bist ein sachorientierter Mensch. Deswegen mach das weiter. Aber lass dich auch an anderen Stellen herausfordern, wo es geht, Menschen zu begegnen, Menschen zu begleiten und für Menschen da zu sein. Ich habe sogar Webseminare jetzt besucht, habe alles, um einfach das für wach zu werden und sensibilisiert zu sein, den Menschen zu begegnen. Meinen Alltag zu unterbrechen, es zuzulassen, dass ein anderer in mein Leben eingreift. Ich wünsche mir das, dass wir das auch lernen, dass wir nicht alles dann zu vergeistlichen, sondern sagen, ja, jetzt ist es wirklich Zeit, auch diesen Menschen zu begegnen. Ein 2. Gedanke, suche eine echte Begegnung. Im Vers 4 und 5 lesen wir, die beiden blickten ihn fest an. Und Petrus sagte, sieh mich an, sieh uns an. Der Gelähmte tat es und er erwartete, dass ihn etwas geben würde. Alles war bisher bei diesem Bettler so anonym verlaufen. Er quatschte die Leute an, können Sie mir was geben? Ich brauche etwas zum Überleben. Ohne Beachtung gaben die Tempelbesucher, die Gottesdienstbesucher ihm dann irgendein paar Münzen. Und ja, sie huschten sozusagen vorbei, weil es war ja Zeit, in den Tempel zu kommen, das Gebet, das gemeinsame Gebet nicht zu verpassen. Almosen geben gehörte zum Gottesdienst dazu, also gab man ihm eben was. Und jetzt bleiben die Angebettelten einfach stehen. Petrus und Johannes bleiben stehen, drehen sich um, wenden sich ihm zu und sagen, guck uns an, schau uns an. Das war für diesen Mann nicht einfach, den Gelähmten jetzt den Blick von nach oben zu richten und den beiden in die Augen zu schauen. Weil er war es gewohnt, so hat man es ihm gesagt, demütig und ehrfürchtig, ehrerbietig den Blick auf den Boden zu richten vor den hohen Herren, die ihm etwas geben. Aber jetzt war auf einmal Blickkontakt. Und ich denke, das ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir mit den Menschen Blickkontakt haben, dass wir versuchen, uns wirklich auf einer Ebene zu begegnen. Und ich denke, dass ein Blickkontakt ja auch alle kulturellen, alle sozialen Unterschiede, alle anderen Unterschiede, die wir kennen, aufheben können, wenn wir wirklich einem Menschen in die Augen gucken. Ist euch eigentlich schon aufgefallen, wenn ihr so in einem Supermarkt an der Kasse seid oder irgendwo war, da guckt sich kein Mensch mehr an. Das geht alles automatisch. Die Dame macht das, wupp, 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 wupp. Und Kasse, zack, den Automaten rumgedreht, tippst deine Nummer ein und fertig und zack. Und du scherst das Zeug schnell in den Wagen und ab geht die Post. Das ist unser soziales Umfeld. Wir nehmen einander nicht mehr wahr, wir schauen uns nicht mehr an, wir grüßen nicht mehr. Ist das nicht schade? Hier wird deutlich, dass Petrus ihm es wichtig ist, diesen Menschen wirklich zu begegnen. Und vielleicht, ja, auch diesen wertschätzenden Blick. Ja, du, ich habe dich wahrgenommen, ich nehme dich ernst in deiner Lage, in deiner Situation. Suche den wertschätzenden Blickkontakt. Und ein weiterer Gedanke noch, schenke deinem Gegenüber deine Aufmerksamkeit. Und ich wünsche mir so sehr immer wieder und ich bete darum, dass ich den Menschen, die mir gegenüberstehen, die mit denen ich Kontakt aufgenommen habe oder die mit versuchen haben, mit mir Kontakt aufzunehmen, während ich jetzt den Blick habe, dass sie von meinem Gegenüber zu meinem Nächsten werden. Dass sie von meinem Gegenüber zu meinem Nächsten werden. Und wir kennen das, was Gottes Wort uns sagt, was Jesus uns vorgelebt hat. Dass wir unseren Nächsten so lieben sollen, wie wir uns selbst lieben. Und zu Gottes Ehre. Und das wünsche ich uns, dass wir dann das auch so erleben. Und dafür bete ich auch immer wieder, dass diese Begegnungen dann wirklich so tief werden, dass man die inneren Nöte, die Sorgen wirklich des anderen erkennt, entdeckt und auch Hilfestellung geben kann. Und ihm auch vielleicht immer wieder ganz neu auch zeigen kann, wo er Hilfe finden kann. Die Liebe Jesus befähigt uns dazu und dazu möchte ich Mut machen. Ein dritter Gedanke. Teile dein Glauben mit. Verschweige nicht das, was du glaubst. Bekenne es. Aber Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht, doch was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesus, Christus von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er fasste den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Im gleichen Augenblick erstarrten seine Füße und seine Knöchel. Im Namen Jesu Christi. Aber vorher kommt noch, ja, Gold und Silber habe ich nicht. Der Mann brauchte doch etwas zum Überleben. Und jetzt drücken sich die beiden. Gold und Silber habe ich nicht. Ja, Gold und Silber hatte der Mann auch noch nie in seinem Körbchen oder in seinem Schoß aufgehabt. Das waren immer nur Blechmünzen. Das Einfachste, was man so geben konnte. Aber Petrus sagt, Gold und Silber habe ich nicht. Auch irgendwas ganz extrem Wertvolles, Hochwertiges, habe ich auch nicht. Aber er sagt, das, was ich habe, das will ich dir aber geben. Und da stellt sich doch immer wieder die Frage, was ist denn das, was wir geben können? Was ist denn das, was wir geben können? Und ich habe beim Nachsinn immer wieder darauf gedacht, ich bin doch ein reich beschenkter Mensch. Ich habe Frieden in Jesus Christus. Ich habe Freude, ich habe Dankbarkeit und ich habe eine lebendige Hoffnung. Ich kann Zuversicht ausstrahlen. Ich kann Hoffnung ausstrahlen. Ich bin in eine Gemeinschaft von Geschwistern gestellt. Ich werde getragen, wenn es auch mal schwer wird, wenn es mal wirklich ganz, ganz hart kommt. Wer hat denn das? Und dafür bin ich dankbar. Und mit dieser Gesinnung und mit dieser großen Dankbarkeit möchte ich das weitergeben, was Gott mir geschenkt hat. Nämlich seinen Frieden, die Geduld und die Freundlichkeit, die Gütigkeit. Und da sind doch all meine natürlichen Begabungen, all meine geistlichen Begabungen, die ich habe, mit denen ich doch auch diesen Menschen dienen kann. Maria in unserem Theaterstück, ja, vom Charakter her meint, denken wir jetzt vielleicht eine ganz andere Frau wie die, die aus dem Finanzwesen da kam, die nur ihre Ruhe haben wollte. Sie hat das berührt, sie hat es zugelassen und jetzt will sie es auch wissen und jetzt will sie auch diesem jungen Menschen ja wirklich auch Kontakt aufbauen und mit ihm wirklich einen Schritt gehen und ihm helfen. Ich wünschte mir das, dass wir immer wieder auch uns selber als reich Beschenkte entdecken und dass wir etwas zu geben haben. Auch wenn wir vielleicht jetzt nicht wirklich einen gerade das geben können, was er uns frägt und was er uns von uns erbittet. Aber wir können das geben, was Gott uns gegeben hat. Und wir sind, ja, um es mal in einem, auch mal deutlich zu machen, wir müssten ja lügen, wenn hier vor der Kirchberghalle ein Bettler stehen würde oder sitzen würde und wir würden sagen, Gold und Silber habe ich nicht. Peter hat es letzten Sonntag in der Predigt gesagt, wir gehören zu den wenigen Prozenten von Menschen auf dieser Erde, denen es saugut geht, um mal so zu sagen, die steinreich sind. Aber es ist nicht unser materielle Sachen gefragt, sondern es sind andere Werte gefragt. Es ist wirklich diese wertschätzende Begegnung. Und das tut vielen Menschen heute gut. Und daraus entstehen wirklich Gespräche, daraus entstehen Kontakte, die uns ermöglichen, auch Christus zu bekennen. Dass wir dann auch immer wieder neu, und dann komme ich zu einem weiteren Punkt, nämlich, dass wir dann auch unseren Dienst ganz, unsere diese Gesprächskontakte auch ganz bewusst im Namen Jesu tun. Wir dürfen wissen, dass Jesus dabei ist, dass er das möchte, dass ich diese Kontakte pflege, dass es ihm wichtig ist, dass der Gegenüber zu meinem Nächsten geworden ist. Und das finde ich so wichtig, dass dieser Auftrag auf den Nächsten zu lieben, auch immer mit der Bevollmächtigung verbunden ist. Nämlich, dass wir in Jesus Christo, mit seinem Namen das machen dürfen. Wir haben nicht nur irgendeinen Auftrag und jetzt guck mal, wie du da zurechtkommst, sondern Jesus sagt, in meinem Namen darfst du diesen Menschen helfen. Und ja, vielleicht haben wir es noch nicht so erlebt, dass wir einen im Namen Jesu wirklich eine Heilung zusprechen konnten. Ich habe so Sachen schon erlebt. Aber ich habe immer wieder auch erlebt, dass ich im Namen Jesu einem, der seine Sünden bekannt hat, seine Sünden vergeben konnte. Ich konnte ihn Absolution zusprechen. Dazu, das dürfen wir. Was ist das für eine Macht? Was ist das für eine großartige Sache, einem Menschen das zusprechen zu können, wenn er seine Schuld bekannt hat? Ja, im Namen Jesu, deine Schuld ist dir vergeben. Wir sind Bevollmächtigte von Gott und wir dürfen auch das immer wieder den Menschen sein. Ich hatte auch eine Begebenheit im letzten Jahr. Ein Mann aus dem Dorf, mit der Familie hatten wir eigentlich keinen Kontakt, aber unser ältester Sohn hat mit der Familie Kontakt und ja, man trifft sich halt hin und wieder mal. Ich hatte eine Frage oder ich brauchte eine Hilfe und da habe ich ihn direkt angesprochen. Er sagt, geht nicht, er ist krank. Und dann, okay, und dann sagte er, ja, aber er durchsteht das, die Krankheit, er ist stark und er hat noch zu leben und naja. Und einen Tag vor der OP hat er mich angerufen und hat mich gefragt, kannst du für mich beten? Ich hatte ihm das angeboten. Darf ich für dich beten? Ich weiß gar nicht, duzen wir uns schon? Ja, ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich umgehen wir das noch. Aber er fragte dann, betest du für mich? Kannst du für mich beten? Da habe ich gesagt, ja, ich mach's. Wisst ihr, das sind solche Momente, wo ich sage, da hat Gott mich gebraucht. Halleluja. Und ich bete weiter, dass er auch diesen Christus findet, dass ja auch das passiert, was mit diesem Gelähmten passiert, dass er wirklich auch die Schwelle des Tempels übertreten kann, des schönen Tors und auch bei Gott sein kann. Soweit ist es noch nicht. Ein vierter und letzter Gedanke, erwarte Gottes Handeln. Petrus fasste die rechte Hand des Gelähmten und zog ihn hoch. Das muss ein heißer Moment gewesen sein. Was ist da in den Köpfen oder vorgegangen von Petrus, im Kopf von dem Gelähmten? Was passiert jetzt? Das muss ganz schnelle Dinge gewesen sein. Aber der Gelähmte lässt es zu, dass der Petrus seinen Arm fasst und ihn hochzieht. Und er fasste den Gelähmten bei dem rechten Hand und half ihm auf. Im gleichen Augenblick erstarrten seine Füße und Knöchel. Im Namen Jesu dürfen wir erwarten, dass Gott handelt. Und ich sehe, ja, dass auch in diesem Beispiel so, in dieser Begebenheit, die damals passiert ist, dass der Petrus mit seinem Glauben in Vorleistung gegangen ist. Dieser Gelähmte hatte keine Hoffnung mehr. Dieser Gelähmte hatte keine Zukunft mehr. Es war ein Dahinvegetieren. Aber dieser Satz jetzt von dem Petrus, im Namen Jesu sage ich dir, steh auf. Und dann wirklich nicht nur das im Raum stehen lassen und sagen, komm, mal gucken, was jetzt passiert, sondern wirklich die Hand reichen und die Hand nehmen und ihn hochziehen. Das zeigt, was zeigt das? Es zeigt, dass auch Petrus herausgefordert war. Das zu glauben, Gott zu vertrauen, ja, dieser Gelähmte wird jetzt gesund werden, wird jetzt in dem Augenblick geheilt werden. Und für den Gelähmten war es der Moment, wo er völlig überfordert war und hat das mit sich geschehen lassen, hat sich mit hineinleben lassen und hat dem Petrus in dem Moment vertraut, geglaubt, dass es wirklich passieren kann. Und das ist das, was wir auch in unserer Zeit immer wieder brauchen. Wir brauchen diesen Glauben, der in Vorleistung geht. Wir können das nicht immer von allen erwarten, sondern es ist an uns auch, vertraue ich da Gott? Traue ich das Gott zu? Kann Jesus das wirklich machen, wenn ich im Namen Jesu jemanden jetzt auch gewisse Dinge zuspreche oder im Namen Jesu für jemanden bete? Glaube ich denn das, dass das auch alles passiert? Dein und mein Glauben sind jetzt immer wieder da herausgefordert. Und wenn er noch so schwach ist, dass wir glauben und vertrauen und so anderen Menschen, unserem Nächsten die Hand reichen und ihm mit ihm den nächsten Schritt gehen. Ich weiß, es wird nicht immer so passieren wie in unserer Begebenheit hier. Sprungartig, dass dieser Mann aufschnellt und gesund ist. Die Werdegänge, die wir oft erleben, sind anders. Sie sind beschwerlich, sie sind langwierig. Und da denke ich auch an Maria in unserem Theaterstück, die nicht nach einer Woche nicht aufgegeben hat, sondern sie wollte wissen, wo ist jetzt dieses Mädchen? Was ist mit dem Mädchen los? Dass wir auch dranbleiben und auch die nächste Meile mit einem Bedürftigen gehen. Und dann steht am Ende wirklich dieses Wunder, dass wirklich, ja, was ist eigentlich das Wunder? Dass der Gelähmte laufen kann oder dass er jetzt im Tempel ist und Gott lobt. Diese Zeichen und Wunder, die damals passiert sind, waren immer ein Hinweis auf Jesus. Und Petrus muss das zweimal, einmal vor denen dann, die im Tempel sind und später nochmal vor den Pharisäern eine Rechenschaft darüber ablegen, was da passiert ist. Und jedes Mal sagt er, glaubt doch nicht daran, dass das wir waren, dass das unsere Frömmigkeit war, die hier den Gelähmten gesund gemacht hat. Es ist Gottes Eingreifen gewesen. Und das zur Ehre Jesu Christi. Er soll damit geehrt werden. Und deswegen ist das größte Wunder. Wenn ein Mensch nicht nur gesund wird, sondern wenn er sich auf die Liebe Gottes einlässt und sein Heil in Jesus Christus findet. Und nicht nur eine körperliche Gesundheit. Und das wünsche ich uns auch immer wieder, dass wir das im Umgang mit unseren, ja, vielleicht wirklich den Menschen, die uns zum Nächsten geworden sind, dass wir das erleben. Ich ermutige dich heute, teile deinen Glauben mit deinen Gaben im Auftrag und in der Vollmacht Jesu Christi. Amen.